ARD.
Hi. Willkommen zurück zu einer neuen Geschichte in Based on a True Story, Die Könige von Malle. In diesem Podcast erzähle ich die Geschichten, die ich eigentlich nie erzählen sollte, die aber viel zu gut sind, um ihnen nicht nachzugehen. Alle Geschichten in diesem Podcast basieren auf Interviews mit Zeitzeugen, auf Dokumenten, die wir eingesehen haben und auf Archivmaterial. Einzelne Szenen wurden mit diesen Informationen rekonstruiert. Und jetzt viel Spaß. Diese Folge, die hatten wir eigentlich gar nicht eingeplant. Die sollte es eigentlich nie geben. Aber ey, der ganze Podcast besteht ja nur aus Geschichten, die ich eigentlich gar nicht erzählen sollte. Und jetzt sind wir halt hier auf dieser Insel, die die Bühne für so viele Geschichten war und immer noch ist, und laufen einem Mann hinterher, der alle diese Geschichten kennt und ständig Dinge sagt wie:
Mallorca ist wie Sizilien, nur ohne Blut.
Oder:
Das nächste, was hier einstürzt, ist das Oberbayern. Daraufhin hat der Bürgermeister mich echt als Hurensohn beschimpft.
Oder auch:
Du bist hier automatisch, wenn du hier arbeitest, mit der Halbwelt in Kontakt, ja? Morgen.
Und als ich Ingo so beobachte auf dieser Bühne, da kommt auf einmal wieder das Kribbeln einer guten Geschichte in meinem Bauch auf. Denn je mehr Ingo redet, desto mehr spüre ich, dass dieser Mann nicht nur über den Ballermann berichtet, sondern dass er vielmehr irgendwie zu einem Teil von ihm geworden ist. Und ich würde sogar fast noch weitergehen und sagen, dass es ohne ihn und seine Kolleginnen oder Kollegen wahrscheinlich weder diese Bühne noch die Könige darauf gäbe.
Wie war die Saison?
Ja, die Saison war unglaublich.
Das hier, das ist ein Ausschnitt aus Ingos Podcast Das 17. Bundesland. Die Folgen von Ingos Podcast haben Namen wie: Es fährt ein Zug nach Arenal oder Der skurrilste Balkonsturz der Saison. Was hier gerade läuft, das ist aber aus einer ganz speziellen Folge von Ingos Podcast. Was man hier nämlich nicht hören kann: Ali und ich, wir sitzen genau jetzt während dieser Worte am Nebentisch und schauen Ingo beim Arbeiten zu.
Paar Tränchen im Auge.
Geplant war das anders. Eigentlich sind Ali und ich mit Ingo zum Interview verabredet. Aber spontan führt unser Ballermann-Reporter jetzt erstmal selbst ein Interview für seinen eigenen Podcast. Ein Interview mit Dirk.
Erstmal danke, dass du gekommen bist, Dirk.
Ja klar, sehr gerne. Wir kennen uns ja auch schon lange.
Dirk Ostermann war bis 2024 Mitglied der Ballermann-Gruppe Die Zipfelbuben. Wenn du Ballermann-Fan bist, dann kennst du die Zipfelbuben. Wenn du kein Ballermann-Fan bist, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich.
Dich kennt der ganze Laden.
Nämlich ein Stück Musik, das du nie wieder vergessen kannst.
Jeder kann dich haben.
Es tut mir wirklich leid.
Man muss dich einfach fragen. Wenn deine Mutter wüsste, Olivia, zeigst jedem deine Brüste, Olivia. Wenn deine Mutter wüsste, Olivia, mit jedem in die Kiste, Olivia.
Seit sich die Zipfelbuben 2024 getrennt haben, gibt es nun offenbar Streit darum, wer denn jetzt der wahre Zipfelbube ist. Dirks ehemaliger Bandkollege, der im Bierkönig solo als die Zipfelbuben auftritt, oder Dirk selbst, der dort alleine als der Zipfelbube performt? Eine wirklich zipflige Frage. Und um die ein für alle Mal zu klären, hat Ingo eben Dirk Zipfelbube Ostermann in seinen Podcast eingeladen. So habe ich die Sache zumindest verstanden.
Und, muss sagen, das war für mich auch wirklich etwas ganz Neues, seit diesem Jahr alleine auf der Bühne zu stehen.
Und wir werden drauf zurückkommen. Erstmal fällt mir aber was auf. Das Interview findet wieder bei Nicole statt, dem kleinen Café mitten am Ballermann. Selbstverständlich wird bei Nicole auf Deutsch bestellt und auf der Karte gibt es Frikadellen mit Kartoffelsalat und Bienenstich. Der durchschnittliche Gast hat hier blondierte Strähnchen, trägt eine große Sonnenbrille und legt seinen dicken Ledergeldbeutel neben der Kippenschachtel vor sich auf den Tisch. Eigentlich ein rundes Bild, so insgesamt. Nur einer, der passt irgendwie so gar nicht hier rein.
Mein Name ist Ingo Wohlfeil, ich bin 53 Jahre alt. Nein, nächstes Jahr bin ich schon 54, wenn ihr das ausstrahlt.
Ingo trägt einen gepflegten grauen Bart. Er hat ein weißes Hemd mit schlichtem Muster an und eine Lesebrille auf der Nase. Seine Beine hat er übereinander geschlagen. In der linken Hand hält er grazil eine Zigarette. Ingo sieht hier gerade aus wie jemand, der eher in ein Café passen würde, das Chez Pierre heißt oder Chez Chloé. Eher wie jemand, der über den Ballermann lästert, als jedes Jahr für Monate hier zu leben. Dieser Mann, der war mal ein aufstrebender Radiomoderator, ein Geschichtsstudent, der solche Sätze gesagt hat.
Ich, elitär denkend, intellektuell fühlend, traf dann also auf dieses Bollwerk des asozialen Proletariatums.
Und trotzdem sitzt Ingo Wohlfall jetzt hier und grüßt alle 3 Minuten einen anderen Schlagerstar, der da so vorbeischlendert. Ingos Lächeln sagt dabei, hier bin ich genau richtig. Hier bei Nicole, mit Dirk, dem Ballermannstar und einzig wahren Zipfelbuben. Vielleicht einzig wahren Zipfelbuben. In dieser Folge erzähle ich dir die Geschichte vom Geschichtenerzähler, von Ingo Wohlfeil und wie er Malle-Reporter geworden ist. Wie er dafür sorgt, dass die Welt von all den Hofnarren, Prinzessinnen, Monstern und vor allem Königen der Insel erfährt. Und auch, warum.
Hast du eigentlich manchmal Angst, noch hier rumzulaufen?
Wir wollen ganz schön viele Leute hier eigentlich aufs Maul hauen. Es ist tatsächlich so.
Mein Name ist Jakob Baumer und das hier ist die Geschichte von Ingo Wohlfeil, dem Königsmacher. Willkommen zu Based on a True Story, die Könige von Malle.
Because we are always in the sun.
Der König von Mallorca.
Ich tanzte da auf der Mauer und hatte den Spaß meines Urlaubs. Sexskandal am Ballermann. Der Ballermann stand Kopf.
Mallorca.
Mallorca ist das Big Brother Haus.
Mallorca.
Und die Kameras, das ist Ingo.
Die haben Millionen an mir verdient.
Ingos Geschichte auf Mallorca beginnt 1993. Und zwar mit einem 20-jährigen Ingo, der so pleite ist, dass er mit seinen Eltern Urlaub machen muss.
Das erste Mal nach Mallorca bin ich 1993 als Student der Geschichte. Meine Eltern hatten mich eingeladen und haben gesagt, macht dir keine Sorgen, wir zahlen das alles, brauchst kein Geld mitnehmen. Und damit befand ich mich auf einmal wieder in der totalen Abhängigkeit meiner Eltern, der ich mich einmal entziehen konnte, weil 2 Jungs aus dem Hotel mir gesagt haben, wir fahren mal zum Ballermann.
Ballermann bedeutet für den jungen Ingo also direkt mal Freiheit. Zumindest Freiheit von der Aufsicht seiner Eltern. Aber Ballermann bedeutet damals wie heute halt auch noch was anderes als nur Freiheit.
Ich, elitär denkend, intellektuell fühlend, traf dann also auf dieses Bollwerk des asozialen Proletariatums und verachtete die Menschen, die ich da sah.
Um eine kleine heruntergekommene Strandhütte herum, da sitzen deutsche Touristen in Badehose in der prallen Sonne und saufen. Aber nicht nur ein paar Deutsche, sondern richtig viele. Und je näher man in dieses Wimmelbild aus deutschen Touristen am Strand hineinzoomt, desto mehr kann man entdecken.
Denn das Bild, was sich ergab, war, da saßen 2 Menschen an einem Eimer.
Einem Eimer mit qualitativ hochwertigstem Sangria.
Und einer griff in den Eimer, nahm die ganzen Früchte raus und warf sie seinem Gegenüber in die Fresse. Und damit kam ich nicht klar.
Heute weiß Ingo genau, warum das so war mit den Eimern. In einer Diskothek ganz in der Nähe, da gibt es nämlich so Miss- und Mister-Wahlen mit kleinen Spielen.
Bier vom Boden trinken, also ohne Hände das Bier nehmen, das Glas und versuchen, das Bier in den Mund zu schütten. Und dabei wurde immer die Tanzfläche nass. Und irgendwann hat man sich dann auf andere Formen geeinigt, nämlich wir nehmen kleine Eimerchen dafür aus Plastik, die gehen auch nicht kaputt, wenn sie umfallen und so. Haben die Leute angefangen, die Eimer anschließend mit an den Strand rauszunehmen und dort weiterzusaufen, weil sie das so lustig fanden. So ist tatsächlich das Eimersaufen entstanden.
Damals, da weiß Ingo das noch nicht. Während sich 1993 ein Mann vermutlich eine Orangenschale aus dem Brusthaar fummelt, steht der fassungslose Geschichtsstudent Ingo Wohlfeil vor dem Chaos des Ballermann und einer ganz großen Frage. Wegrennen? Oder
aber nach 2 Hefeweizen sah die Situation für mich vollständig anders aus. Ich tanzte da auf der Mauer und hatte den Spaß meines Urlaubs. Das war richtig großartig. Irgendwann war ich mit einer mir unbekannten Dame im Wasser und draußen standen die beiden Jungs und sagten, wir fahren jetzt wieder zurück nach Cala Ratjada, entscheide dich jetzt. Ja, und dann habe ich mich für die Jungs entschieden und das war also mein Run über den Strand. Wurde mit Applaus und Gejohle begleitet, weil ich tatsächlich eine ganz ordentliche Erektion in der Hose hatte.
Studenten Ingo und Ballermann. Das passt wie Arsch auf Sangria, Emma.
Nachdem ich wieder nüchtern war, habe ich gesagt, hier komme ich nie wieder her.
Während der 20-jährige Ingo wahrscheinlich ein bisschen verschämt neben seinen Eltern am Gate aufs Flugzeug wartet, da liegt vielleicht sogar genau an dem Tag eine Zeitung mit einem ganz besonderen Artikel am Flughafen-Kiosk. Es ist eine Ausgabe der Bild-Zeitung. Und was da steht, das wird schon bald ein großer Teil von Ingos Leben sein. Es ist nämlich die erste Ausgabe der Bild-Zeitung, in der es konkret um den Ballermann geht. So sagt es zumindest Ingo. Und der muss es wissen. Heute ist er ja Malle-Experte.
Tatsächlich, es war erst 1993 mit der Schlagzeile Schatzi, mach mir doch keinen Knutschfleck.
Bild und Mallorca. Das ist eine Liebe, wie es wahrscheinlich keine zweite gibt. Wobei, Ingo trifft später in der Folge noch Paris Hilton. Naja, kommen wir dazu, wenn es soweit ist. Erstmal zurück zur Bild. 1952 erscheint die allererste Ausgabe der Bild. Und nur zwei Jahre später, 1954, wird Mallorca dann schon zum ersten Mal in dieser neuen Zeitung erwähnt. Da geht es aber nur um einen Politiker, der ein bisschen stärker gebräunt aus dem Urlaub zurückkommt. Ab den 70er Jahren gibt es die Bild dann auch auf Mallorca selbst zu kaufen. Ganz einfach, weil sehr, sehr viele Deutsche dort Urlaub machen. Und weil hier so viele Deutsche Urlaub machen, wird die Zeitung irgendwann sogar auf der Insel selbst gedruckt. Und 1993, da erscheint dann eben dieser eine erste Artikel über den Ballermann.
Schatzi, mach mir doch keinen Knutschfleck. Ja, wo das Treiben am Ballermann 6 erstmalig die Verbreitung durch die Bild-Zeitung fand.
Saufende Kegelbrüder und Kreisliga-Kicker. Sexunfälle und Nacktpartys im Oberbayern.
Man sagt, dass der Ballermann Bild-DNA ist.
Umgekehrt wird allerdings auch die Bild zur DNA von Mallorca.
Damals Auflage 5,5 Millionen, im Durchschnitt Leser 13 Millionen am Tag. Gab das einen Boost hier auf Mallorca, der war sensationell. Das ging von 4 Millionen Touristen im Jahr, von 4 Millionen Deutschen in diesem Jahr auf 6 Millionen dann einfach mal hoch. Ja, das war die Macht der Bild-Zeitung.
In der Zeitung wird sogar konkret vorgeschlagen, dass Deutschland Mallorca doch einfach direkt und ganz kaufen könnte. Auch wenn das nicht passiert, lässt die Bild trotzdem manchmal ihre Muskeln spielen, wenn es dem deutschen Pauschaltouristen an den Ballermann-Urlaub gehen soll.
Und es gab zu dem Zeitpunkt auch die Idee eines neuen Bebauungskonzeptes. Und der Beschluss war, der Ballermann 6, Balneario 6, muss abgerissen werden. Daraufhin, 1993, sind die Deutschen hier erstmals mit Hilfe der Bild-Zeitung auf die Barrikaden gegangen. Unterschriftenliste, 10.000 Unterschriften wurden am Rathaus abgegeben. Wir wollen unseren Ballermann 6 behalten.
Um dieses Drama in vollem Umfang zu verstehen. Balnearios sind, grob gesagt, einfach kleine Strandbuden. Und diese Balnearios, die in Arenal über den Strand verteilt sind, die sollen erneuert werden. Dabei würde sich dann auch die Nummerierung dieser Buden ändern.
Und in dieser Rechnung wäre der Balneario 6 zwei Kilometer weiter da hinten gewesen.
Nach den Renovierungen der Buden hätte also am selben Ort unter einer anderen Nummer gesoffen werden müssen. Es hätte also anstatt Ballermann 6 vielleicht Ballermann 10 geheißen oder so. Und das geht natürlich gar nicht.
Das wollten sie sich auf keinen Fall gefallen lassen. Also haben sich die Stadtplaner gedacht, wir drehen einfach die Nummern um. Normalerweise zählt es ja von links nach rechts. Hier hat man jetzt das arabische System genommen und von rechts nach links. Und so konnte der Ballermann 6 nur ein paar Meter versetzt vom Originalstandort wieder entstehen. Und so waren die Deutschen und die Mallorquiner wieder tatsächlich miteinander versöhnt.
Eine deutsche Zeitung verändert also die Zahl an einer kleinen, katalonischen, ranzigen Strandbude.
Und hier wurde dann munter weitergesoffen.
Wie schön. Ingo, der bleibt damals aber dabei.
Hier komme ich nie wieder her.
Ingo will Hochkultur, nicht Saufkultur. Filmfestspiele in Cannes statt Ballermann. Oder als Kriegsreporter in Krisengebiete. Irgendwas von Wert halt. Und Ingo sieht seine Chance dafür beim Radio.
Schönen guten Tag. Seid ihr vielleicht die No Angels? Lucy, Sandy, Nadja, Vanessa und Jessica? Oh, ich bin Ingo. Darf ich mich kurz zu euch setzen?
Ja gut, nicht jeder Plan kann aufgehen. Aber er bekommt eine eigene Sendung und damit eigentlich alles, was ein junger Moderator zur Jahrtausendwende braucht.
Die neuen Stimmen am mitteldeutschen Radiohimmel. Simon Kober und Ingo Wohlfeil. Moderatoren bei Jump FM. Ab 01.01.2000 auf Sendung.
Eine eigene Sendung bedeutet auch die Freiheit, mittelgute Witze zu reißen. Zum Beispiel vor der Girlband No Angels.
Also ich fühle mich hier ja eigentlich wie im Paradies. Im Paradies gibt's Engel. Ihr seid keine Engel. Wieso seid ihr keine Engel?
Wegen No Angels. Keine Engel. Na? Nee. Okay. Es spricht also alles für eine große Karriere. Im Radio. Und vielleicht dann sogar im Fernsehen. Wer weiß. Aber in der Medienbranche, da geht's manchmal ziemlich schnell. Gerade zur Jahrtausendwende. Und war das Radio Ende der 90er noch der neueste, heißeste Scheiß? Ist es Mitte der 2000er? Naja.
Irgendwann im Jahr 2006 stand ich bei Spreeradio im Studio, hab die Nachtschicht gemacht, ich war ganz alleine. Und dann habe ich auf diese Sendeuhr geguckt, also was machst du in der Stunde, in der du arbeitest? Dann war das erste Teasing auf die Morningshow, das nächste Teasing Konzertkartenverlosung in der Morningshow und dann der neue Sampler von Spreeradio. Das war meine Stunde und ich musste einfach nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und deswegen bin ich nicht Radiomoderator geworden. Da wurde mir bewusst, dass das alles sinnlos ist.
Es ist der Moment, an dem Ingos altes Leben endet und sein neues Leben beginnt. Um Lebensgeschichten geht's auch im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Dort nimmt Michael Steinbrecher dich mit auf die Lebensreise seiner Gäste. Oft geht's um Themen, die in unserer Gesellschaft zwar präsent sind, aber die eigentlich mehr Beachtung verdienen. Sei es das Leben mit Tourette, die Traumreise mit der demenzkranken Mutter oder eine Romanze zu dritt. Der Nachtcafé-Podcast ist immer authentisch, ehrlich und mitten aus dem Leben. Ab sofort in der ARD-Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt beginnt erstmal ein neues Leben für einen jungen und ehrgeizigen Radiomoderator in den frühen 2000ern.
Okay, lass es weitermachen.
Wir sind wieder bei Nicole, in dem kleinen Café am Ballermann, wo Ingo sich gerade ganz gefühlvoll dem Zipfelbuben-Konflikt annähert.
Wie war die Saison?
Ja, ich habe ehrlich gesagt ganz, ganz viel Action gerade im Moment, weil ich habe einen guten Fluss, was Songschreiben angeht. Mir fallen echt viele tolle Sachen ein. Für die Annabelle Anderson habe ich einen Song geschrieben. Ja, achso, mein Kumpel, der Steven, Stevie Bikini.
Okay, du bist das mit Afrika.
Mit Efter, kein Afrika.
Ich will wirklich nicht, aber ich kann nicht anders.
So wie immer, jedes Jahr, FKK in Afrika.
Ali und ich, wir saßen ja die ganze Zeit still am Nebentisch. Und so haben wir auch alles gehört, was in Ingos Podcast-Folge mit dem Zipfelbuben Dirk nicht auftaucht. Also alles, was rausgeschnitten wurde. Und darum kann ich sagen, ganz so harmonisch war es jetzt nicht die ganze Zeit. Ingo weiß, wie er seinen Interviewpartner dahin bekommt, wo er ihn haben will. Und ich weiß, wo er das gelernt hat. Ungefähr zu der Zeit, als Ingo in einem nächtlichen Radiostudio seine Kündigung vorbereitet, da baut ein anderes Medium gerade eine Videoredaktion auf. Web-TV nennt sich das damals und ist so vor Facebook, Instagram oder TikTok der ganz heiße Scheiß. Das neue Radio sozusagen. Und Ingo, der hat halt richtig Bock auf den neuesten, heißesten Scheiß. Aber das Problem dabei ist, das Medium, das hier dieses moderne Zeug macht, das ist die Bild.
Am Anfang, als Linksliberaler, dachte ich, ich hau da nach einem halben Jahr wieder ab.
Denn die Bild, die ist für einen wie Ingo eben, genau wie der Ballermann,
dieses Bollwerk des asozialen Proletariatums,
der ganz große Feind. Der Feind aller Menschen mit Anstand und Geschmack, der Pakt mit dem Teufel, die Orangenschale im Auge des betrunkenen Touristen. Aber Ingo ist ein Mann der großen Überraschungen.
Aber ich konnte bei Bild, oder wir konnten bei Bild, so viel experimentieren in der Anfangszeit im Videobereich. Wir haben auch ganz viel Quatsch gemacht und Dinge, für die wir uns heute sehr schämen, aber auf die wir damals wirklich sehr, sehr stolz waren. Da hatten wir quasi so einen Blankoscheck für Blödsinn.
Für die Bild kann Ingo endlich das machen, wovon er immer geträumt hat. Und das ist nicht nur Quatsch, sondern zum Beispiel auch von der Berlinale berichten oder aus Krisengebieten. Ingo macht sogar eine Schulung zum Kriegsreporter bei der Bundeswehr. Also genau das, wovon er ja früher geträumt hat. Nur halt für die Bild. Ingo ist also schon ganz nah dran an Thomas Mann statt Ballermann. Aber dann begegnet Ingo dieser einen Frau. Paris Hilton, das It-Girl der frühen 2000er. Die Hotelerbin, die Prinzessin des Trash-TV und die unerfüllte Liebe von einem durchaus größeren Teil der Männerwelt. Genau die ist jetzt im Bildrevier auf Mallorca.
Und dann kam das Jahr 2007, wo mich die Bild-Zeitung tatsächlich auf die Insel schickte, weil Paris Hilton hier angekündigt war und mein Job war, finde Paris Hilton, interview sie, sonst brauchst du nicht nach Hause kommen.
Der Auftrag ist die Chance für Ingo, sich zu beweisen, so als junger Journalist. Promis jagen, das zählt bei der Bild mindestens so viel wie der Bericht aus einem Krisengebiet.
Und das waren so meine ersten wirklich Gehversuche als Videoreporter. Das war nicht so, dass ich darin besonders ausgebildet war zu dem Zeitpunkt.
War das ein großer Druck für dich? Oder?
Total.
1,5 Tage sucht Ingo die ganze Insel ab. Tut sich mit Fotografen und Paparazzi zusammen.
Und für jeden hieß es dann nur noch, wo ist Paris Hilton? Ich weiß noch, dass einer von den Jungs sie wirklich mit 200 km/h über die Insel auch verfolgt hat.
Aber wenn Disney-Filme und Paris Hilton-Songs aus den Nullerjahren uns eins gelehrt haben, dann, dass am Ende das zusammenfindet, was zusammengehört.
Aber irgendwann lief sie über den roten Teppich, von dem ich glaubte, dass sie dort vorbeikommen würde. Und da stand da so eine spanische Reporterin, die erstmal auf Spanisch in einem 30-sekündigen Monolog erzählte, wie glücklich sie ist. Und daraufhin drehte sich Paris Hilton zu mir um und sagte, während sie mir tief in die Augen blickte, hi. Und dann wusste ich, jetzt ist mein Augenblick. Und meine Fragen waren Quatsch, allesamt. Und die hat so mit mir geflirtet, dachte ich. Oder, und wenn Paris Hilton dir mit ihrem Schlafzimmerblick in die Augen guckt, dann ist das erstmal richtig verwirrend. Ich dachte wirklich, die steht auf mich und habe dann den ganzen Abend nochmal versucht, so ein bisschen näher an sie heranzukommen. Aber ich glaube, das war wirklich nur ihr Hollywood-Job, weil es gab keine weiteren Berührungspunkte mehr.
Aber ich bleib dabei. Am Ende dieser Geschichte, da kommt zusammen, was zusammengehört.
Aber die Mission war erfüllt, ich musste ja nur mit ihr reden. Es ging ja nicht um das, was ich mit ihr rede. Und als ich am Ende Paris Hilton hatte, habe ich es auch die ganze Welt erfahren lassen. Ja, das war so ungefähr so ein Glücksmoment wie der erste Geschlechtsverkehr oder der bestandene Führerschein.
Die Love Story ist nicht Ingo und Paris. Ingo und Mallorca, das ist die Love Story.
Also nach 2007 wurde es immer ein bisschen mehr. 2008 waren wir dann das erste Mal beim Opening hier am Ballermann. 2009 war ich dann mal, ich glaube, zweimal eine Woche da. Es wurde immer mehr und mehr und mehr. Und irgendwann sagte mein Abteilungsleiter, komm, bleib doch mal einen ganzen Monat da und macht Geschichten. Und dann haben wir uns hier eine kleine Finca gemietet, mein Kameramann und ich, und haben viele, viele Geschichten gemacht, die unglaublich erfolgreich waren.
Promi-Geschichten auf Mallorca gehen gut. Aber unendlich viele Promis gibt's ja nicht und Paris Hilton kann auch nicht für immer auf der Insel bleiben. Dann gäb's da noch Korruptionsskandale und Streitereien unter Diskothekenbetreibern. Die halten sich allerdings auch irgendwie mit jedem Jahr mehr bedeckt und bei den ganzen Gerichtsprozessen kommt am Ende nie was raus. Zum Glück gibt's aber eine Sache, die am Ballermann immer geht.
Also hier sind ja wirklich die Leute, die sich am Ballermann bewegen, sind zu 95% mindestens angetütert. Ja? Und wenn du so eine Ballung an Alkoholisierten hast, passiert halt eine Menge Mist oder auch lustige Dinge wie, ich sag jetzt mal lustige Dinge, bekloppt, die Malle-Schlauch-Kombo legt aus dem 5. Stock des Hotel Niagara einen Trichter mit Schlauch in den Bierkönig und oben wird halt literweise das Bier reingekippt und unten wird's getrunken. Da freuen sich Jungs die ganze Saison und bestellen dann 500 Schnäpse, Fruchtzwerge genannt, und bauen damit dann eine Pyramide auf ihrem Tisch über den ganzen Nachmittag und werden dann von allen anderen auch angefeuert oder so.
Eine Grundregel von Boulevardzeitungen wie der Bild, die heißt so ungefähr Rotlicht, Blaulicht, Flutlicht. Das sind Geschichten, die immer gehen. Aber die richtig guten Malle-Stories, die erfüllen gleich zwei der Kategorien. Zum Beispiel Rotlicht und Flutlicht.
Und dann bekomme ich einen Flyer in die Hand, da steht drauf, heute Nacht Pornocasting, 4 Uhr, Diskothek Paradies.
Ingo geht also um kurz vor 4 Uhr nachts in die Diskothek Paradies. In seiner Hosentasche hat er eine kleine Kamera versteckt.
Es gab damals noch keine Handykameras, aber wohl so kleine Kameras. Und mit der habe ich mich dann an die Bühne geschlichen. Ja, das war einfach nur asozial und ekelhaft, was da passierte. Da kamen um 4 Uhr morgens, wenn man wusste, die Leute sind schon so richtig voll, kamen Pornostars auf die Bühne, die in Wirklichkeit, glaube ich, mallorquinische Straßenprostituierte waren und forderten die Jungs aus dem Publikum zum Geschlechtsverkehr auf der Bühne auf. Die waren in der Regel aber so voll, dass sie dazu überhaupt nicht mehr in der Lage waren. Und das war eine Riesengaudi für alle Umstehenden. Ja? Aber es war schon, wenn es dann mal geklappt hat, schon, sagen wir mal, eine sehr unromantische Sache.
Als Bildreporter weiß Ingo natürlich genau, wie er eine unromantische Sache zu einem Skandal macht. Und zwar mit seiner kleinen, versteckten Kamera.
Und ich stand da unten drin mit meiner Kamera und stand da so in der ersten Reihe und filmte dieses Sextreiben vor mir. Und musste halt immer korrigieren. Also habe ich ihn jetzt im Blick oder habe ich ihn nicht im Blick? Und irgendwann, schöner Moment, sah ich, wie so ein Gesicht in das Display reinguckt.
Gib mir sofort die Kamera.
Es war halt einer der Securities. Und dann bin ich tatsächlich aus dem Laden rausgerannt und habe mich ein halbes Jahr nicht mehr auf Mallorca blicken lassen. Wir haben nachts noch alles für Berlin produziert und am nächsten Tag erschien dann die Schlagzeile Sexskandal am Ballermann. Und der Ballermann stand Kopf.
Die Diskothek Paradies ist auf einmal bis weit, weit über den Ballermann hinaus bekannt.
Wir wussten gar nicht, zu wem der Laden damals gehört. Ich habe mich mit den Machtstrukturen damals gar nicht beschäftigt, aber dieser Laden gehörte Bartolomé Cossack, dem auch der Megapark und das Rio Palace damals gehörte.
Dem König der Nacht, Tolo Cossack, dem großen Gastronom vom Ballermann.
Und der war überhaupt nicht amüsiert über diese Geschichte, weil die spanischen Medien sie auch aufgriffen und seine Nachbarn ihn drauf ansprachen. Das war das Schlimmste für ihn, ja, seine Nachbarn. Und im nächsten Jahr wurde dieser Laden gestürmt von den Menschen, die sich diese Show anschauen wollten. Die haben Millionen an mir verdient, an meiner Berichterstattung. Und waren dann im nächsten Jahr, war das auch alles, die waren wirklich sauer auf mich, aber da war alles vergessen. Ja.
Auf dieser kleinen Insel scheint Ingo wirklich die Freiheit gefunden zu haben. Der Feingeist als Dompteur und Zeigefinger eines Ballermann-Zirkus unter Palmen. Ich kann verstehen, dass das schon irgendwie Freude macht. Aber einer wie ich, der fragt sich natürlich auch noch was anderes.
Hast du eigentlich manchmal Angst, noch hier rumzulaufen?
Wir wollen ganz schön viele Leute hier eigentlich aufs Maul hauen. Es ist tatsächlich so.
Neueste Erkenntnisse sagen, anstatt aufs Maul sollte man sich öfter auch mal aufs Ohr hauen. Snoosen, das soll nämlich gar nicht so schlimm sein, wie immer angenommen, sagt die Wissenschaft. In Fakt ab, eine Woche Wissenschaft, bekommst du jede Woche solche bahnbrechenden Erkenntnisse präsentiert. Wie bekommt man als Astronaut nach einem Mondspaziergang diesen nervigen Mondstaub wieder vom Raumanzug? Oder wie kann der Schweißgeruch anderer Leute vielleicht dein Leben verbessern? Dinge, die man einfach immer droppen kann. Oder vielleicht auch einfach nur drüber lachen. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft, jeden Freitag in der ARD-Audiothek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's wieder zurück auf unsere Insel.
Einen wunderschönen guten Abend hier in unserem Podcast. Ingo und Dirk, der Zipfelbube.
Wir sind wieder bei Nicole.
Wir müssen zusammen so ein Hörspiel oder sowas machen.
Ja. Oh, ich lach mich tot. Hey, Willi, ich hab die Katze gefressen. Null Problemo.
Nur sitzen Ali und ich inzwischen auch mit den Erwachsenen am Tisch und wir lassen jetzt unsere Mikrofone laufen.
Und hast du das Gefühl, Ingo ist insgesamt auf der Insel schon eher willkommen oder gibt es so Ecken, wo...
Sagt, ich glaube, da gibt es beide Seiten. Es gibt bestimmt welche, die sagen, ja, ich bin da sauer drüber, hau mir ab mit dem, ne, weil da vielleicht mal irgendwas vorgefallen ist mit Berichten. Da gibt es aber auch welche, die sagen, ey, cool, Ingo kommt gleich, ich freue mich auf ihn. Ja, er hat so ein bisschen Angst vor ihm, Respekte. Ne? Ich werde das nie vergessen, er hat einmal einen Spruch im Bierkönig gesagt, Jungs, ich mag euch wirklich sehr. Aber ich schwöre euch eins, wenn irgendwann mal einer von euch besoffen aus der Hecke kriecht, bin ich der Erste, der euch fotografiert. Das war auch ehrlich, weißt du?
Es finden nicht alle so geil, wenn Ingo über sie berichtet. Egal, wie ehrlich er es vielleicht ankündigt. Ingo erzählt mir von mehreren Malen, in denen er abhauen musste. Als er bei der Sexshow mit seiner kleinen Kamera erwischt wird, zum Beispiel. Oder als er über gewalttätige Türsteher berichtet. Manche Läden geben Ingo offenbar sogar schon Hausverbote, auch wenn er noch gar nicht selbst da war. Aber er erzählt auch von einem Mal, als er nicht mehr davon kommt. Und das Ende dieser Prügelgeschichte, das sagt viel aus über den Reporter Ingo Wohlfeil.
Ich hatte mal eine Auseinandersetzung mit einem Kellner aus dem Dömsche.
Das ist eine Kneipe am Ballermann.
Der mir gegenüber handgreiflich geworden ist und der hat mich dann leider mit ins Aberhallo verfolgt.
Das ist eine andere Kneipe am Ballermann.
Wo ich gerade ein Cuba Libre bestellt hatte und ich flog aus dem Aberhallo raus, weil der Wirt zufällig mit dem Kellner, mit dem ich Probleme hatte, befreundet war.
Und dann geht's rund.
Dann haben die mich dann auch vor dem Laden noch vermöbelt. Ja? Und ich habe mich nicht gewehrt, weil ich gesagt habe, bevor ihr mich schlagt, filme ich das lieber mit. Ich hatte wirklich das Telefon in der Hand und die haben mich auf mich eingedroschen.
Wenn Saison ist, dann geht die Show weiter. Bis die Saison halt vorbei ist.
Ja, und da ging es halt via Policia Nacional vors Gericht. Also da gab es dann auch eine Anzeige wegen Körperverletzung und so.
Ja, klar.
Und? Wurden Sie verurteilt?
Es waren drei, die mich verprügelt haben. Zwei, da waren wir eigentlich schon bei den Tagessätzen. Und dann sagte der Rechtsanwalt der Gegenseite, aber wir haben ja noch einen dritten, der muss ja auch verurteilt werden, der ist ja flüchtig. Und daraufhin wurde der Prozess vertagt. Das ist jetzt 6 Jahre her. Das ist wirklich ein bisschen doof, aber... Ich meine, wir sind doch Journalisten. Wir wissen doch, worauf wir uns einlassen, oder?
Was glaubst du, würde mit Mallorca passieren, wenn jetzt keiner mehr wirklich berichten würde?
Sagen wir es mal so. Mallorca ist das Big Brother House. Und was wäre das Big Brother House ohne Kameras? Und die Kameras, das ist Ingo.
Wenn die Bild den Mythos Malle erfunden hat, dann ist es Ingos Job, diesen Mythos am Leben zu halten. Jedes Jahr aufs Neue. Auch wenn Ingo inzwischen gar nicht mehr exklusiv für die Bild arbeitet.
Ich will jedes Jahr aufhören. Jedes Jahr zum Saisonende sage ich, ich kann nicht mehr, es macht mich fertig. Das mag total kloppt klingen, man ist auf Mallorca, das ist ein Urlaubsparadies, es scheint permanent die Sonne. Für mich gibt es hier nie Redaktionsschluss. Mein Handy ist 24 Stunden an. Wenn um 3 Uhr nachts jemand anruft, dann fahre ich da auch womöglich hin. Und überall gibt es was zu erleben und zu entdecken und zu schreiben. Und du merkst gar nicht, wie anstrengend das ist, bis auf einmal Ende der Saison kommt. Und dann wirklich wird ein Knopf gedrückt und dann wupp, geht die Luft aus dir raus. Allerdings ist jedes Ende der Saison, da kommt ja wieder, also nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wer macht gerade was gegen wen? Und dann geht's wieder los unter irgendwelchen neuen Vorzeichen. Und irgendwas passiert immer.
Ingo braucht Malle. Und Malle braucht Ingo.
Es weiß doch keiner, was geht im Big Brother Haus vor, wenn der ganze Käse gar nicht gefilmt wird.
Mit Ingos Gnaden werden Zipfelbubé oder Zipfelbuben zu Königen von Mallorca. Da wird ein Gastronom zum Paten vom Ballermann. Oder er bleibt einfach ein harmloser Wirt mit guten Ideen. Auch wenn sie nicht mehr zusammenkommen, die Zipfelbuben haben inzwischen Frieden geschlossen, erfahre ich in Ingos Podcast. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, hätte Ingo es gewollt, dann wäre dieses Gespräch ein anderes gewesen. Ingo weiß halt genau, welche Geschichte gerade die richtige ist. Für Malle, für ihn selbst, für die Wahrheit oder eben für Oberzipfelbube Dirk. Ingo, so kommt es mir vor, ist über die letzten 20 Jahre mehr und mehr mit dieser Insel verwachsen. Er ist ihr Chronist, aber er ist auch der, der aus betrunkenen Mücken Elefantenschlagzeilen machen kann. Von Zeit zu Zeit kann Ingo vom Chronisten auch zum Propheten werden und mit seinen Geschichten dafür sorgen, dass sich die Geschichte des Ballermanns Jahr für Jahr wiederholt. In einem Märchen wäre Ingo der Typ, der laut schreit, wenn der Kaiser keine Kleider trägt. Oder die Tänzerin. Oder der besoffene Tourist aus Köln. Aber Ingo wäre wahrscheinlich auch der, der sich selbst zumindest das T-Shirt auszieht, wenn die Story dadurch besser wird. Und vielleicht auch, weil er selbst manchmal gerne Teil der nackten Polonaise sein möchte. Irgendwas passiert immer am Ballermann. Zum Beispiel heute Nacht. Da ist Ballermann Closing. Das Ende der Saison. Auch für Ingo. Mein Kollege Ali und ich sind mit ihm im Bierkönig verabredet. Wir wollen noch so ein paar Hinterzimmer sehen und irgendwie auch gern mal einen feiernden Ingo. Ab heute hat er ja frei. Jetzt, wo wir vor dem Bierkönig stehen, erreichen wir ihn aber nicht mehr. Er geht einfach nicht ans Telefon, antwortet auf keine Nachricht mehr. Ali und ich, wir schauen uns an und müssen beide grinsen. Wir sind uns sicher, in diesem Moment ist Ingo endgültig mit der Insel verschmolzen. Mindestens so lange, bis der Kater einsetzt. Oder die nächste Saison beginnt. Host von Based on a True Story bin ich, Jakob Baumer. Autoren dieser Folge Alexander Ali Gutsfeld und ich. Gesamtleitung Carola Oldenkott und Manuel Dörflinger. Technische Leitung Katrin Tiefenthaler und Manuel Michalski. Schnitt und Sounddesign Jürgen Kaiser. Schnittassistenz Jens Baumgart und Johannes Kabatnik. Projektkoordination Scarlett Messing. Redaktionelle Unterstützung und Beratung Alexander Gutsfeld und Joschka Moravec. Recherche Sandra Kolnick. Distribution Chris Eckert und Scarlett Messing. Cover und Grafiken Anna Glimm. Assistenz Surya Maric und Christina Denk. Besonderer Dank geht an Ingo Wohlfeil, Dirk Ostermann sowie an Jan-Philipp Schlüter, Marc Bürkle und Mai Bui. Based on a True Story ist ein Unterhaltungsformat mit Geschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Wir erzählen die Geschichten dieses Podcasts anhand der uns zur Verfügung stehenden Dokumente und der von uns geführten Interviews. Einzelne Momente und Szenen wurden dramaturgisch im Kontext der vorliegenden Informationen rekonstruiert. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn doch gerne in eurer Podcast-App und empfehlt ihn weiter. Wenn ihr Ideen für andere Geschichten oder Feedback habt, schreibt uns einfach an podcasts@swrkultur.de.
gesittet sein.